Und ich habe immer das Gefühl, er hat halt in vielen Teilen den Bogen überspannt. Du hast immer das Gefühl gehabt, er wollte immer noch einen draufsetzen, zeigen, was für ein guter, toller Trainer ist, der immer das Besondere macht, wo vielleicht besser manchmal das Pragmatische, das Einfache besser gewesen wäre.
Talk mit K. mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen bei Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit einem einfachen Prinzip. Wir reden hier mit interessanten Menschen aus der Stadt mit K und jeden Donnerstag um 7 gibt es eine neue Folge. Und heute setzen wir eine fast schon liebgewonnene Tradition fort, denn immer wenn es beim 1. FC Köln schwierig wird, und da kann man sich ja drauf verlassen, dass das regelmäßig passiert, dann machen wir aus Talk mit K einen kleinen FC-Talk. Und heute gibt es aber trotzdem eine Premiere, denn zum ersten Mal ist mein Kollege Lars Werner, FC-Reporter, Sie kennen ihn sicher alle da, um ein bisschen Licht ins erneute FC-Chaos zu bringen. Lars, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du kommst gerade vom Geißbockheim und hast da den neuen FC-Cheftrainer René Wagner erlebt. Erzähl doch mal, wie hat er sich da so verkauft?
Ja, wir kennen ihn ja schon so ein bisschen. War natürlich jetzt nicht an vorderster Front oder in vorderster Reihe jetzt. Natürlich auch, weil er der Assistent von Lukas Kwasniuk war. Auch davor bekannt als Assistent beim 1. FC Köln, der ja auch zurückgekehrt ist. Unter anderem auch noch vor der Co-Trainer von Steffen Baumgart. Er war halt einfach so, wie wir das schon erwartet haben. Also er war souverän, er war klar, stringent, würde ich sagen. Ja, er ist kein Quatscher, kein Quasselkopf, sage ich jetzt mal. Sympathisch, offen, ja. Also es war ein bisschen erwartbar, aber es ist ja nicht schlecht.
Mhm. Er ist jetzt in dieser neuen Rolle, weil der FC nach dem Derby, das eben höchst dramatisch 3-3 ausgegangen ist gegen Gladbach, sich entschieden hat, sich von Lukas Kwasniok zu trennen. War für dich nach dem Abpfiff klar, das war es jetzt für Kwasniok, oder was hast du erwartet, was passiert?
Doch, das war für die Leute, die im inneren Circle sind, rund ums Geißbockheim, schon relativ klar, was passieren würde. Wir haben auch ja auch schon am Abend halt die Tendenz ja auch medial dann so geschrieben halt, ne, dass es halt alles darauf hindeutet, dass man sich von Lukas Kwasniok trennt. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Ergebnisse, klar, das ist erstmal das Ausschlaggebende, woran man natürlich zuerst einen Trainer bemessen muss. 2 Siege in 18 Spielen ist natürlich auch eine gewaltige Hypothek. Und der Trend war ja dann auch schon besorgniserregend.
Genau, du hast es beschrieben. Also man muss ja sagen, Kwasniok ist ja erst seit dieser Saison da. Und das lief ja eigentlich in der Hinrunde alles ganz super. Also die standen sehr gut da. Manche schielten schon wieder ein bisschen weiter nach oben. Alle hatten das Gefühl, mit dem Abstieg haben wir dieses Jahr nichts zu tun. Jetzt, du hast es gerade gesagt, die letzten 18 Spiele, 18, ne, ohne Sieg.
2 Siege in 18 Spielen.
Stimmt, worum? Ich ziehe alles zurück. Entschuldigung, ich kann mich Nee, du hast ja recht, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ist ja trotzdem totaler Wahnsinn, wenn man das, wenn man sich das überlegt. Versuch doch noch mal ein bisschen zu beschreiben, was ist da passiert? Also von dieser Entwicklung am Anfang dann jetzt zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen, auf Platz 15 in der Tabelle.
Muss ich natürlich erstmal einen Kalauer bringen. Talk mit K, aus der Stadt mit K, ohne K, also ohne Kwasniok, aber dafür noch mit am anderen K, mit Thomas Kessler, der die Entscheidung am Ende des Tages gefällt hat. Es ist eigentlich ein bisschen schade, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil es gab natürlich auch Stimmen im letzten Sommer bei der Verpflichtung von Lukas Kwasniok. Da gab es wirklich auch Leute, die gewarnt haben vor dieser Verpflichtung, die war nicht ganz unumstritten, auch nicht im gemeinsamen Ausschuss, der ja über solche Sachen beim 1. FC Köln zu entscheiden hat. Also es gab halt kritische Stimmen, aber andererseits hatte man auch so das Gefühl am Anfang, das könnte passen, das könnte ein Match sein. Mhm. Ja, und der Anfang war ja auch so, es herrschte schon fast eine Aufbruchstimmung, muss man ganz ehrlich sagen, in den ersten Wochen, Monaten. Alles wirkte irgendwie, ging in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal. Aber es ist dann, ich will nicht sagen, das ist da ein Bruch, das war eigentlich ein schleichender Prozess, das Ganze. Also es gibt jetzt am Ende des Tages auch nicht nur den einen Grund. Klar, die Ergebnisse sind das Wichtigste, aber ich glaube, es führen mehrere Gründe halt dazu, warum es zur Trennung dann kam. Da kann ich auch den Umgang vielleicht mit den Spielern, die Kommunikation, Viele wussten nicht, woran sie sind. Es hat sich nie ein Stamm gebildet an Spielern, auf die er gesetzt hatte. Dann kam natürlich auch, fairerweise muss man das sagen, eine Verletzungsmisere dazu, die natürlich auch schon extrem war. Es sind sehr viele Einflüsse, die zusammenkamen. Und ich habe immer das Gefühl, er hat halt in vielen Teilen den Bogen überspannt, sowohl in der Kommunikation, im Umgang mit den Spielern. Du hast immer das Gefühl gehabt, er wollte immer noch einen draufsetzen, zeigen, was für ein guter, toller Trainer ist, der immer das Besondere macht, wo vielleicht besser manchmal das Pragmatische, das Einfache besser gewesen wäre.
Also glaubst du, es ist vor allem ein Problem der Ansprache und des Umgangs mit den Spielern und jetzt weniger liegt der Fehler in seinen Entscheidungen oder dass du ihm jetzt mangelnde Kompetenz vorwerfen würdest?
Nein, auf keinen Fall. Also ich sag mal, was auch viele Leute sagen, dass der fachlich ein guter Trainer ist und ich glaube auch, dass der auch in den nächsten Jahren das vielleicht nochmal irgendwo zeigen kann, wenn man ihm die Chance gibt. Er muss halt vielleicht gewisse Sachen halt abstellen. Er muss vielleicht weniger, so wirkt es zumindest, beratungsresistent sein. Ja, ich hätte mir auch manchmal bei ihm, Thomas Kessler hat das ja auch versucht, der Sportgeschäftsführer, aber vielleicht auch mal eine Person gewünscht, ein bisschen älterer, vielleicht der ihn auch mal zur Seite nimmt und auch mal sagt, Lukas, vielleicht fahr mal ein bisschen runter. Ja, und das ist ja der Lukas Kwasniok ist ja so ein richtiges Energiebündel, was wie so ein bisschen HB-Männchen dauer beschäftigt oder so. Also das war alles immer so ein Ticken drüber.
Mhm. Das ist ja so eine generelle Frage, finde ich, ob ein Verein wie der FC, wo sozusagen die Aufregung, die Emotion, das Umfeld, die Erwartungshaltung sowieso immer schon so groß ist, braucht man da jemanden, der sozusagen ähnlich tickt und der das mitgeht? Oder braucht man jemanden, wie du jetzt gerade gesagt hast, der vielleicht eher ruhiger ist und da ein bisschen auch was rausnimmt von dieser Dynamik? Hast du da für dich eine Antwort?
Das ist schon sehr schwierig zu beantworten, weil wir hatten jetzt zum Beispiel vor Lukas Kwasniok mit Gerhard Struber fast einen Gegenentwurf, der halt sehr ruhig war. Lukas Kwasniok hatte man ja schon das Gefühl, dass er irgendwie auch die Stadt Köln irgendwie ein bisschen atmet, den Verein atmet. Das war ja bei Struber nicht so der Fall und wir müssen einfach mal sagen, der 1. FC Köln hatte seit der Trennung von Peter Stöger im Dezember 2017, ja. Also wir reden jetzt von ein bisschen mehr als 8,5 Jahren, 12 verschiedene Trainer. Das ist halt, ja, es ist irre, muss man einfach sagen, ja. Und da waren halt alle unterschiedlichen Typen von Trainern auch dabei halt, ne. Klar, am Ende hat es manchmal oft der Fahrensmann, die Bundesliga-Legende, der erfahrene Friedhelm Funkel dann richten müssen, aber Friedhelm Funkel sagt ja jetzt selbst, dass es vielleicht auch richtig war, jetzt René Wagner diese Chance zu geben. Ja.
Genau, du hast den ja eben schon so ein bisschen beschrieben. Er hat jetzt über sich selbst auch gesagt, hat Christian Löhr auch über seinen Artikel geschrieben, er sei der Mann ohne Namen im Sinne von, er war eben nicht vorher im Profifußball, hat irgendwie in den obersten Ligen gespielt, hat aber ja einen sehr interessanten Weg zurückgelegt, muss man sagen. Fände ich auch interessant, wenn man irgendwie über Hawaii und Florida nach Paderborn geht, muss man ja den Fußball offensichtlich sehr lieben. Ihr kennt den ein bisschen, ihr habt den auch schon begleitet, ihr habt den auch interviewt. Versucht doch nochmal, den ein bisschen genauer zu beschreiben. Was ist das für ein Typ?
Das ist gar nicht so einfach für uns, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Natürlich haben wir mit ihm gesprochen, aber er hat jetzt auch nicht sonderlich viele Interviews gegeben, muss er auch nicht. Mhm. Da ist dann halt in erster Linie der Cheftrainer gefragt, halt auch der Sportgeschäftsführer, wenn man über die aktuellen Themen in der Bundesliga spricht. Ich habe ihn als sehr zuverlässigen, fachlich wirklich extrem starken Co-Trainer erlebt jetzt so in Trainingseinheiten, auch bei Trainingslagern, wo ich dann vor Ort war, wo man vielleicht eher mal die Chance hat, auch mal so ein bisschen zu plaudern. Aber er hat ja nicht so diese große mediale Rolle gespielt halt. Ne? Also darum maße ich mir da kein Urteil an, wie der privat so richtig tickt. Ich weiß, ich kenne natürlich seinen Werdegang, klar, das ist damit habe ich mich natürlich auseinandergesetzt. Er ist dann auch mit einer Amerikanerin verheiratet seitdem. Ne? Also es ist schon ein interessanter Typ, der eine interessante und vielleicht auch eine Vita vorzuweisen hat, die nicht so ganz typisch ist für diese Branche halt auch. Ne?
Aber ihr habt gesagt oder ich habe es bei euch gelesen, dass Thomas Kessler das schon offensichtlich auch im Hinterkopf hatte, den mal aufzubauen, um ihn vielleicht eben zum Cheftrainer zu machen. Hat euch das denn jetzt überrascht, die Entscheidung an dieser Stelle, dass er es dann jetzt geworden ist und man vielleicht nicht doch wieder Friedhelm Funkel irgendwie nochmal herbeigeschafft hat, weil es ja schon so gut geklappt hat?
Wenn wir jetzt ganz böse und spöttisch wären, können wir natürlich sagen, wenn es René Wagner vielleicht in den nächsten 2, 3 Spielen nicht richten kann, dann kann Friedhelm Funkel ja immer noch übernehmen. Dann müssen wir ihn halt, Friedhelm, du bist mir das gestattet sein, erlaubt sein, dann musst du halt früher aus dem Robinson-Club auf Fuerteventura abreisen. Ja? Aber du bist ja auch fit, aber er hat es ja selbst gesagt, das ist jetzt schon okay, dass René Wagner diese Chance hat. Ich glaube auch, so gut kenne ich den Friedhelm einfach, er drückt ihn auch absolut die Daumen, der lauert da jetzt nicht auf den Job. Aber auch da denke ich, wenn es denn doch so kommen sollte, wäre er sicherlich auch nicht abgeneigt, den FC zum dritten Mal nochmal zu retten, wenn es noch was zu retten gibt. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber lass uns doch einfach mal positiv, zuversichtlich denken, der René Wagner schafft das. Ja, ich bin auch der Meinung, die Mannschaft muss und hat die Qualität, auch vom Kader her in der Liga zu bleiben. Jetzt kommen ein paar Verletzte auch zurück. Vielleicht hat er dann auch wieder hat René Wagner dann auch ein bisschen mehr personelle Möglichkeiten. Das Restprogramm ist natürlich nicht ganz so einfach, aber auch das kann man schaffen. Also der SFC Köln muss mit diesem Kader in der Bundesliga bleiben. Da bin ich fest von überzeugt, auch dass sie es auch am Ende schaffen.
Wie unterscheidet sich das, wenn man vorher Co-Trainer war und jetzt Cheftrainer? Du kannst das so ein bisschen einordnen, du kriegst das ja mit, unter welcher Beobachtung die stehen, wie groß der Druck ist. Du hast gerade selber gesagt, klar, der war da, ihr kanntet den, der spielt ja natürlich eine Rolle. Gleichzeitig ist natürlich jetzt, er tritt eben wirklich ins Rampenlicht und jetzt ist er derjenige, auf den alle gucken. Kannst du mal ein bisschen, ich meine, du hast so viele Trainer, du hast ja eben schon gesagt, so viele Trainer schon erlebt. Was bedeutet das, wenn man jetzt diesen Schritt dann plötzlich zum ersten Mal wirklich nach vorne geht und da jetzt steht als Cheftrainer, jetzt mal jenseits aller fachlichen Qualifikationen?
Das klingt jetzt erstmal gar nicht so extrem. Du wirst vom Co-Trainer zum Cheftrainer befördert, aber das ist extrem. Das hat man jetzt, der René Wagner wird das wahrscheinlich schon in den ersten Stunden schon ganz klar gemerkt haben. Er wusste es wahrscheinlich auch vorher, aber wenn man es dann selber erfährt, ist es dann, glaube ich, nochmal was anderes. Du bist dann auf einmal auf dem Titel diverser Zeitungen halt vorne, ist dann Konterfei drauf. Jetzt gerade eben am Geisburgheim, ja, da standen dann halt auch, wie viele waren es eigentlich? 20, 25 Medienvertreter, also Print, Online, TV-Interviews auch nochmal danach für ihn. Das ist eine ganz neue, andere Art der Aufmerksamkeit. Eine, die er vorher überhaupt nicht so kannte, sage ich jetzt mal, vom 1. FC Köln, auch nicht bei seinen vorherigen Stationen. Damit muss man auch erstmal umgehen können. Ich glaube, dass dem René Wagner da seine Art hilft. Es ist schon sehr bedacht und was er sagt, er ist ja gar nicht so alt, das darf man ja auch erstmal sagen, aber das wirkte schon relativ klar und stringent.
Eine Kollegin sagte eben, diese Trainerwechsel immer, bringt das denn eigentlich wirklich so viel? Weil ja nun mal die Spieler auf dem Platz stehen und spielen müssen. Und du hast es eben gesagt, wie viele Trainer der FC in den vergangenen Jahren hatte. Und das ist ja, muss man schon sagen, eben im Fußballgeschäft, ist jetzt nicht nur beim FC, sondern bei vielen anderen Vereinen auch, wenn es dann richtig schlecht läuft, dann kommt quasi, irgendwann kommt halt der Moment, man wechselt den Trainer. Wie groß ist denn dann wirklich jetzt in so einer Phase der Einfluss? Was kann der wirklich bewirken? Und glaubst du, dass das, ich meine, man könnte das ja auch anders handhaben? Also glaubst du, dass das...
Da frage ich denn, wie denn? Also ich meine, der Verein oder die Verantwortlichen haben ja einfach nicht mehr viele Hebel in der Saison. Halt einer der wenigen Hebel ist halt, den Trainer zu wechseln. Natürlich kann man auch in der Wintertransferperiode noch was personell verändern. Die ist aber auch allerdings, muss man sagen, nicht mehr eine ganz einfache Transferperiode. Und was willst du machen? Also du musst ja irgendwie, wenn du merkst, das geht völlig in eine völlig falsche Richtung, dann musst du ja irgendwie einen neuen Impuls setzen. Irgendwie. Und wenn du von einem überzeugt bist, der vielleicht in der zweiten Reihe bisher noch gestanden ist, und du von einem anderen, der in der ersten Reihe stand, aus diversen Gründen, die ich ja gerade genannt hatte, nicht mehr überzeugt bist, dann du musst ja was machen. Du kannst ja nicht einfach zusehen und am Ende dann feststellen, ja, hätte ich mal was gemacht. Nein, du musst was machen, weil der SFC Köln, ich will nicht sagen, dass es keiner mehr, ja doch, eigentlich kann es auch keiner mehr tragen, wenn der SFC Köln nochmals aus der Bundesliga absteigt. Auch das würde der Verein überleben. Auch in einer neuerlichen Zweitligasaison würden die Menschen wieder zum 1. FC Köln hinrennen und dem Verein die Bude einrennen. Das ist ja vielleicht anders als vor 25, 30 Jahren, wo dann auch mal wirklich der Stadion vielleicht auch mal leer war. Aber trotzdem, das kannst du ja eigentlich keinem mehr anbieten, dass dieser Verein, mit dieser wuchtige Verein mit seinen 170.000 Mitgliedern, mit dieser großen Fangemeinschaft, nochmals den Gang in die zweite Liga. Und du musst alles dafür tun, das wissen die Verantwortlichen, das tun die Verantwortlichen auch, damit du zumindest die größtmögliche Chance hast, in der Bundesliga zu bleiben.
Was wisst ihr denn aus Gesprächen mit Spielern, welchen Einfluss zum Beispiel dann so ein Trainerwechsel hat? Also ist es dann wirklich vor allem die Ansprache, sind es irgendwie taktische Überlegungen? Was kann dann nochmal so ein Neuimpuls oder irgendwie jetzt eben seine positive Entwicklung für die letzten Saisonspiele bewirken? Aus deren Sicht?
Ja, also ich meine, ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt so ein bisschen die Mannschaft, natürlich reden da auch nicht immer alle Spieler sehr ehrlich. Und es gibt in deiner Mannschaft, es ist halt allgemein immer so, es gibt natürlich immer Unzufriedene, das sind natürlich die, die vor allem gar nicht spielen oder gar keine Rolle mehr spielen, die dann auch vielleicht im Hintergrund mal ein paar Sachen lancieren, auch vielleicht über ihre Spielerberater und so weiter. Davon darf ich ja auch pharisäerhaft sagen, leben wir ja auch so ein bisschen. Ne? Also klar, ich glaube einfach, dass dann vielleicht einige Spieler nach den Monaten und Kwasniok hat so eine Art gehabt, die vielleicht am Anfang sehr erfrischend und begeisternd war, aber die sich auch, wo die Gefahr besteht, dass sie sich auch abnutzen kann oder schnell abnutzen kann. Und das ist, glaube ich, Erfolg. Ich glaube, einige Spieler waren auch noch am Ende vielleicht von seiner Herangehensweise, von seiner Ansprache, von seinen, also auch von seinem erratischen Verhalten vielleicht auch ein bisschen genervt. Ja, und da ist der René Wagner mit seiner Art natürlich ganz anders. Es ist fast ein Gegenentwurf, würde ich sagen, von Lukas Kwasniok, der vielleicht auch ein bisschen beruhigender und vielleicht auch ein bisschen klarer wirken kann, dass die Spieler vielleicht mehr wissen, woran sie sind. Ja? Weil das war auch immer so eine Sache, so ein Problem, glaube ich, dass viele Spieler einfach gar nicht wussten, woran sie sind, weil auch dauernd ähnliche Umstellungen in der Mannschaft waren, die man schwierig von außen nachvollziehen könnte. Ich vertraue natürlich in erster Linie schon den Cheftrainer oder dem Trainerteam, dass sie sehen, wer geeignet ist, am Wochenende in der Startelf zu stehen. Aber es war ziemlich erratisch alles. Also und ich glaube, dass da vielleicht René Wagner mit seiner ja nüchternen Art, würde ich jetzt einfach mal sagen, da vielleicht ein bisschen pragmatischer vorangeht und vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft ein bisschen beruhigen kann.
Gibt es diesen Moment, man liest das so oft, dann heißt es, der Trainer hat die Mannschaft verloren. Wenn du das so von außen betrachtest, gibt es diesen Moment, wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist im Vertrauensverhältnis, da ist jetzt irgendwie was kaputt und das lässt sich auch nicht mehr kitten und das wird nicht mehr lange halten?
Das gab es schon oft, aber ich will das jetzt nicht bei Lukas Kwasniok auf alle Spieler beziehen. Es gab durchaus, das wissen wir ja auch Spieler, die ihn sehr geschätzt haben, ne? Also und auch die auch vielleicht auch von ihm profitiert haben. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass die komplette Mannschaft gegen ihn war. Aber klar, in der Vergangenheit gab es das schon oft, dass halt ein Trainer eine Mannschaft verloren hatte oder ein Großteil der Mannschaft.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Aber es ist dieses, was du gerade beschrieben hast und was ihr auch geschrieben habt in eurem Artikel, der Glaube, dass Druck Energie freisetzt, hat offensichtlich bei ihm irgendwann nicht mehr funktioniert, weil es vielleicht einfach dann doch in dieser ohnehin schon sehr angespannt aufgeregten Zeit dann einfach nochmal eins zu viel war?
Ja, das ist vielleicht auch die Art, wo ich es gerade sagte, dass er quasi auch immer einen noch draufgesetzt hat, ne? Und vielleicht auch vor den Spielern auch da noch. Der Druck ist ja eh schon da. Ich meine, der Druck ist alleine schon da, wenn du halt in ein Stadion vor 50, 60, 70.000 einläufst, im Kampf um den Klassenerhalt, ja, vor Millionen Publikum am TV. Gut, Spieler werden natürlich auch dementsprechend super bezahlt. Ja. Das muss man natürlich auch mal fairerweise sagen. Es ist ja keiner gezwungen, in der Bundesliga zu spielen. Ja, kann aber auch ein geiler Druck sein. Ne? Das kann auch ein Druck sein, der Spieler beflügelt. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dass der Kwasniok vielleicht es nicht geschafft hat, diesen noch ein bisschen Druck von der Mannschaft zu nehmen halt vielleicht, ne? Dass sie noch ein bisschen befreiter vielleicht auch aufspielen kann. es hat sich auch irgendwie kein so richtiger Stamm herausgebildet. Fairerweise muss man auch sagen, da gab es natürlich auch einige Verletzungen, die das auch ein bisschen verhindert haben, teilweise. Aber du hast halt das Gefühl gehabt, es ging nicht mehr richtig weiter. Ja.
Das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle und die sich, glaube ich, viele stellen. Du hast es eben beschrieben, wie viele Trainer seit Peter Stögers Weggang da waren. Und es gibt viele Vereine, wo das mit der Konstanz und vielleicht auch der Ruhe im Verein irgendwie nicht so richtig super läuft. Aber beim FC hat man ja irgendwie das Gefühl, man ist irgendwie immer auf so einem Level, wo es so aufgeregt ist und wo es eben nicht gelingt, über einen längeren Zeitraum eine konstante Leistung zu bringen und damit auch irgendwie vielleicht mal so eine gewisse Ruhe wirklich langfristig zu schaffen. Hast du irgendeine Erklärung, warum das in diesem Verein offensichtlich nicht möglich ist?
Da wird ja mal leicht immer von außen gesagt, ja, Köln ist eine Medienstadt. Irgendwie werden mit den Medien halt die Schuld auch manchmal von außen halt zugeschustert. Das ist natürlich, ich bin da natürlich auch schon ein paar Jahre dabei. Es ist natürlich, das ist ja viel zu kurz gegriffen. Man muss halt einfach mal ganz klar sagen, es gibt kein einziges Medium, auch kein Medium in Köln, das jemals irgendwie eine Personalentscheidung beim 1. FC Köln gefällt oder getroffen hat. Es sind immer die Verantwortlichen, die für die Entscheidung sorgen, die sich vom Trainer am Ende des Tages trennen. Und da geht es halt darum, wie stark sind diese Verantwortlichen? Welches Standing haben die in dem Verein? Ja, welche Qualitäten haben die? Welches Rückgrat haben die? Ja, also kann man auch mal was durchziehen halt. Vielleicht auch gegen halt Druck, auch, vielleicht auch gegen medialen Druck oder auch gegen den Druck von Fans und so weiter. Es gibt ja auch nicht nur medialen Druck, mittlerweile auch in Social Media gibt es ja auch genug Druck. Mhm. Also, dass man da auch vielleicht mal standhaft bleibt halt. Ne? Da muss man halt auch mal die richtigen Leute in den richtigen Positionen haben halt. Ich glaube schon, dass Thomas Kessler als Sportgeschäftsführer ein guter Mann ist, ja, der den Verein auch aus dem FF kennt. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und nicht nur den Verein, sondern auch, wie Köln tickt, wie alle ticken. Eigentlich, er weiß das einfach, ja. Aber es ist jetzt natürlich auch für ihn, war das jetzt, Lukas Kwasniok war der erste Cheftrainer, den er geholt, selbstständig geholt hat, wenn ich jetzt mal die Rettermission von Friedhelm Funkel mal abziehe, ja. Also ist das ja auch eine kleine Delle natürlich auch für ihn, dass er diesen Trainer jetzt freistellen musste halt, ja. Und es muss natürlich jetzt auch sitzen. Also ich will, also René Wagner, das muss jetzt klappen, dass er den 1. FC Köln zum Klassenerhalt führt oder vielleicht auch, wir sprachen ja so schon drüber, wenn es René nicht schafft, vielleicht dann doch wieder Funkel. Aber ich gehe davon aus, dass René Wagner das jetzt auch bis zum Ende macht und vielleicht kann auch René Wagner dann eine Lösung werden, absolut, ja, die man dann auch langfristig beim 1. FC Köln sich vorstellen kann. Aber klar, wenn der FC absteigt, hat natürlich auch der Vorstand und auch der Sportgeschäftsführer ein Problem.
Aber würdest du generell sagen, die sind da gut jetzt mit umgegangen mit dieser Situation und mit der Trennung vom Trainer?
So, ja, also ich würde sagen, das war mit Anstand schon. Ja. Also es ist ja auch nicht so, dass man sich jetzt, es gab ja schon Schwimmen, man musste sich im Winter von Lukas Kwasniok trennen. Mhm. Man hat ihm jetzt doch noch mehrere Wochen und Monate gegeben. 2 Siege aus 18 Spielen, das ist natürlich auch eine gewaltige Hypothek, die man auch irgendwann dann hat. Es gab ja angeblich auch ein Ultimatum für ihn, halt an Punkten, das er holen musste, auch wenn er das angeblich selbst so nicht mitbekommen hat, wie er sagte, also selbst nicht von den Verantwortlichen, aber das gab irgendwann musst du halt auch mal ein Spiel in der Bundesliga gewinnen, ja, und es ist, du am Wochenende hast du gegen das Derby gespielt, gegen Gladbach, und Gladbach ist ja nur eine, auch keine Mannschaft, absolut keine Übermannschaft, ja. Man hätte hätte man natürlich bezwingen müssen. Und es gab auch schon Vorspiele, wo es absolut möglich war oder vielleicht auch hätte sein müssen, dass man die gewinnt, ja. Und es ist immer nicht geschafft worden, aus unterschiedlichen Gründen meistens sogar, aber am Ende war es halt gleich, dass die Resultate halt gefehlt haben halt, ne. Und ich fand diesen Zeitpunkt jetzt eigentlich auch, das ist jetzt auch nicht so unwichtig, der Zeitpunkt ist eigentlich auch ein ganz ordentlicher oder guter Zeitpunkt, ist ein Trainerwechsel halt nie, aber jetzt hast du halt die Länderspielpause, ja, also du hast jetzt halt mehrere Tage, fast 2 Wochen Zeit, René Wagner, der ja auch schon die Mannschaft kennt, jetzt nochmal seine Ideen vielleicht umzusetzen in diesen zwei Wochen. Dann spielst du bei Eintracht Frankfurt, eigentlich ein Gegner, der natürlich stärker ist als der Erste FC Köln, aber der auch momentan gewaltig auch größere Probleme hatte. Die haben ja auch einen Trainerwechsel hinter sich. Und die, kann man das schon so sagen, die haben da mit dem Herrn Riera offenbar einen ziemlich schrägen Vogel geholt, ja, der jetzt interessanterweise der Mannschaft 8 Tage lang Sonderurlaub gegeben hat. Das ist erstaunlich, muss ich sagen. Ja. Angeblich will er auch ganz gerne selbst wegfahren, wie man so hörte oder sowas. Ja. Also auch da wollte ich jetzt sagen, halte ich es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass der FC vielleicht doch auch in Frankfurt was holt. Dann hast du ein Heimspiel gegen Werder Bremen, das musst du ziehen. Halt. Also das kann gut gehen, ja klar.
Aber das fragt man sich ja immer so von außen, wenn man drauf guckt. Also jetzt ist es so ausgegangen gegen Gladbach, wie es ausgegangen ist. Also sie mussten ja dann sogar am Schluss noch ausgleichen. Aber wenn die jetzt gewonnen hätten, sagen wir mal 3-0, dann hätte man mit Kwasniok weitergemacht?
Ja. Ja? Das ist so einfach und banal ist das jetzt manchmal, Anne. Das musst du dir gerade sagen, ja. Also,
ich finde das halt krass, weil das dann wirklich ja oft, also in meinem Video auch gesagt hast, gab ja wirklich viele Spiele, wo man auch dachte, ja eigentlich, also klar, wenn du es dann nicht gewinnst, ist es auch egal, weil du hast es halt nicht gewonnen, aber wo man irgendwie das Gefühl hat, da war so viel mehr drin. Aber im Endeffekt zählt dann eigentlich doch nur das Ergebnis.
Ja, und wenn du es halt von 10 Versuchen, was ich 9-mal nicht schaffst, aus unterschiedlichen Gründen und die führst jedes Mal vielleicht irgendwie Pech an oder du wirst zum Schiri benachteiligt und so, aber in der Summe ist es dann doch nicht mehr Pech, sondern dann doch auch irgendwie ein bisschen Unvermögen, sage ich jetzt mal, wenn das halt immer passiert halt, ne? Wenn du immer irgendwie eine Ausrede nennen kannst, dass es nicht geklappt hat halt. Das mag ja für einzelne Spiele zutreffen, absolut, aber in der Summe ist das dann halt zu wenig. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich glaube auch, wenn der Erste FC Köln mit Lukas Kwasniok die Saison beendet hätte und irgendwie den Klassenerhalt geschafft hätte, ich glaube trotzdem, dass wahrscheinlich im Sommer die Trennung erfolgt wäre.
Mhm. Du hast ja eben, du hast schon mal ein bisschen aufs Restprogramm geschaut und eben davor auch schon sehr deutlich gesagt, du bist total davon überzeugt, dass sie drin bleiben. Also es ist ja jetzt so, es sind 2 Punkte auf den Relegationsplatz. Das heißt, es ist ja jetzt noch nicht die allerschlimmste Krise da, also noch ist ja viel möglich, aber was macht dich denn so optimistisch, wenn man jetzt auf diese 18 Spiele guckt, von denen wir eben sprachen, mit nur 2 Siegen?
Ich bleibe dabei und sage, dass dieser Kader, wenn er vor allem vollzählig ist und immerhin kommen jetzt ein paar Spieler zurück, absolut in der Lage ist, diese Liga zu halten, weil ich da dann doch Mannschaften sehe, die schlechter besetzt sind. Also Heidenheim ist auch ja fast schon so gut wie weg vom Fenster, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch St. Pauli oder Werder, HSV, der FC muss sich da absolut nicht verstecken. Eigentlich hat der FC auch fast bessere Kader, auch wenn der Erste FC Köln Aufsteiger ist. Aber man darf ja auch nicht vergessen, er hat für einen Aufsteiger auch ganz schön viel Geld im vergangenen Sommer auf dem Transfermarkt in die Hand genommen. Ja, für mich ist der FC in dem Sinne deshalb kein typischer Aufsteiger. Ja. Wie gesagt, ich sehe das Restprogramm als durchaus machbar an. Ich glaube, dass René Wagner halt mit seiner Art da auch vielleicht irgendwelche Blockaden, Hindernisse, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber vielleicht lösen kann halt. Ne? Dass er die Mannschaft auch, die wirkt ja zum Teil doch schon ein bisschen verunsichert, dass er der Mannschaft auch ein bisschen Sicherheit jetzt vermitteln kann. Dann darfst du auch nicht vergessen, das ist vielleicht ein bisschen banal, aber der FC hat natürlich auch, ach ja, im Vergleich zu Wolfsburg, sage ich jetzt mal, auch die ja ganz unten drin stehen. Ja, Wolfsburg hatte ich jetzt ja vergessen, die eigentlich ja einen unfassbar teuren Kader haben und auch ist eigentlich auch mich schon fast ein bisschen krank ist, dass sie so weit unten
stehen. Und lange ja auch deutlich weiter oben waren.
Ja, aber der Vorteil zum Beispiel vom 1. FC Köln, das darfst du auch nicht unterschätzen, ist halt, der FC hat halt eine unfassbare Fanbase, Unterstützung, die hinter diesem Verein steht, das darfst du auch nicht vergessen, die natürlich auch manchmal zu einer Belastung werden kann, klar. Aber ich glaube jetzt, dass alle dahinter, hinter dem Verein stehen werden, hinter der Mannschaft stehen werden. Und bei Wolfsburg ist halt fast keiner im Stadion, ne? Also, das ist halt schon auch ein Fund, mit dem du da wuchern kannst halt.
Wobei ich mich das eben oft frage, genau das, was du gerade gesagt hast, ist es dann eigentlich vor allem sozusagen positiv, wenn man eben weiß, da sind so viele Fans, das Stadion ist immer voll, die Unterstützung ist da, oder ist es eben, weil das in Köln alles so aufgeregt ist und weil dieser FC so einen Stellenwert hat, ist es dann vielleicht einfach doch auch noch zusätzlicher Druck?
Eine Stimmung kann natürlich auch, vor allem wenn die Ergebnisse ausbleiben, das haben wir auch in der Vergangenheit oft gemerkt, natürlich auch sehr schnell auch im Stadion umschlagen. Ja? Also du merkst es ja auch, wenn die Zuschauer dann unruhig werden, wenn dann ein Murren bei bestimmten Aktionen zu vernehmen ist und dann irgendwann die Pfiffe oder vielleicht die Sprechchöre, Raussprechchöre kommen. Aber es sollte doch für einen Fußballer viel mehr Ansporn sein und noch mehr Energie freisetzen, wenn du so ja fast schon frenetisch angefeuert wirst. Das hast du ja auch am Samstag im Stadion gemerkt, wie die Mannschaft da oder wie die Fans die Mannschaft eingepeitscht haben vor dem Derby, durch die Ansprache ja, vom Capo von den ersten Minuten an, was da für eine Energie von der Tribüne halt kam, die sollte doch eigentlich mehr beflügeln als belasten. Ja.
Und du würdest sagen, da ist auch noch sozusagen, also die Fans stehen dahinter und das Verhältnis ist momentan auf jeden Fall intakt.
Die Fans, da bin ich mir sicher, die werden absolut jetzt hinter dem 1. FC Köln stehen. Es gab ja auch bei einigen Fans Vorbehalte gegen Kwasniuk. Es gab wiederum aber auch Stimmen, die gesagt haben, sie können es nicht verstehen, dass er freigestellt worden ist. Ich habe das ja gerade versucht, auch so mit meiner internen Sicht so ein bisschen zu begründen. Ja, wir haben natürlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, das gehört auch noch zur Wahrheit. Ja, ich bin mir sicher, dass die Fans jetzt wie eine Eins noch mehr hinter der Mannschaft stehen werden.
Dann lass uns noch zum Abschluss noch mal einmal kurz über die Personalie Said El Mala sprechen und da auch die Frage, was, wenn eine Person so im Fokus auch der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, wie er jetzt in dieser Saison und immer die Frage, spielt er jetzt von Anfang an, sollte er das tun, geht er irgendwann weg, welchen Einfluss hat das? Sowohl vielleicht auf ihn als auch auf die gesamte Mannschaft, wenn man merkt, da ist jetzt, ich meine, das war ja damals, klar, am krassesten war es immer bei Lukas Podolski, aber wo man dann eben so merkt, da ist so eine Person, auf die sich das Interesse so wahnsinnig richtet.
Ich glaube, dass Said in der Mannschaft eigentlich ganz gut ankommt und auch ganz guten Standing, ein ganz gutes Standing hat. Vielleicht gibt es auch Spieler, die froh sind, dass selbst nicht der Fokus so auf ihn liegt, sondern auf einen anderen, allerdings sehr jungen Spieler, der natürlich auch mit der Situation erstmal umgehen muss, der sowas natürlich auch noch nie erlebt hat, nicht im Ansatz erlebt hat. Das ist seine erste Bundesliga-Saison, das darf man nicht vergessen. Der sich vielleicht aber auch, das war vielleicht so ein Vorteil, den ich auch damals bei Lukas Podolski gesehen hatte, der sich vielleicht auch nicht so um viele Dinge nicht so im Kopf gemacht hat. Ja, der einfach ein bisschen frei von der Leber halt aufgespielt hat. Der natürlich, klar, diese Wechselgerüchte, diese ganzen Spekulationen, die werden auch nicht spurlos an ihm vorübergehen. Er weiß aber auch, was er selbst kann oder was viele auch in ihm sehen. Ja, und wenn er jetzt im Sommer halt gehen sollte, womöglich nach Brighton, dann ist es für den FC trotzdem kein, also es ist natürlich nicht schön, wenn so ein Spieler geht. Das ist ja auch mal ein Narrativ, das du erzählen kannst, wenn jemand dann so jung dahin kommt, obwohl der natürlich jetzt fairerweise erst von Viktoria Köln ja gekommen ist. Er ist jetzt nicht beim FC ausgebildet worden, aber er hat dann natürlich beim FC, sage ich jetzt mal, den Bundesliga-Durchbruch geschafft. Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte natürlich, aber wenn der FC, das ist ja das Problem auch früher oftmals in der Vergangenheit gewesen, der FC hat tolle Spiele gehabt, tollen Nachwuchs und dann oftmals sind Spieler halt zum Nulltarif ablösefrei irgendwo anders hingewechselt. Der 1. FC Köln wird, der 1. FC Köln, man muss das auch mal ganz klar sagen, die hat das Heft des Hans auch erstmal in der Hand, der Spieler spielt bis 2030 ohne Ausstiegsklausel unter Vertrag und wenn der Spieler im Sommer geht, dann geht er halt nur gegen eine adäquate und sehr hohe Ablösesumme von über 40 Millionen Euro, ja, auf jeden Fall. Der FC bekommt also auch was zurück. Viktoria Köln wird sich übrigens auch freuen, die partizipieren auch an dem Wechsel, für einen Drittligisten nicht unwichtig. Der FC wird dann sich wahrscheinlich auch noch eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Also der FC wird auf endlich mal nicht leer ausgehen, ja, und es wird auch nach Zeit El Mala dann weitergehen und dann hat der FC vielleicht auch mehr Möglichkeiten auf dem Transfermarkt mit diesem frischen Geld an auch noch zu agieren. Ja, und davon gehen wir mal aus, dass sie dann in der Bundesliga bleiben. Und dann hoffe ich mal, dass man wirklich mal was aufbauen kann. Es sind einige vielversprechende Spieler in der Mannschaft. Von einigen wird man sich aber auch trennen im Sommer, das steht ja schon fest. Also wenn sie in Klassenhalt schaffen, ja, dann sieht es nicht alles so schlecht aus, wie man vielleicht jetzt momentan denkt.
Bei wem denkst du, der könnte in der Zukunft für den Verein eine noch wichtigere Rolle spielen? Welche Spieler hast du da so besonders im Blick? Kann man das sagen als FC-Reporter? Oder,
Ja, ich könnte das jetzt sagen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt so will, also wenn ich ehrlich bin, also ob ich jetzt die komplette Mannschaft hier durchgehen will, wahrscheinlich besteht auch die Gefahr, dass ich dann wieder jemanden vergesse.
Aber irgendjemand, der dir vielleicht besonders positiv aufgefallen ist, jetzt auch in dieser schwierigen Phase, auch vielleicht von Jüngeren zum Beispiel. Er will es nicht sagen. Musst du auch nicht. Ja, also, alles gut. Okay, aber dann musst du sagen. Du musst jetzt eine Prozentzahl nennen, wie überzeugt du bist, dass das gelingen wird mit dem Klassenerhalt. Zu wie viel Prozent bist du davon überzeugt? Ich nagel dich hinterher darauf fest.
Sage ich mal 90%.
90%, das ist relativ viel. Das macht mir Mut und ich glaube vielen Fans auch. Wir werden das sehen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause, also ein bisschen Zeit hat er ja jetzt auch, wie du gesagt hast, sich mit der Mannschaft irgendwie einzugrooven und wir hoffen sehr, dass das gelingt. Du wirst das weiter beobachten. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, das ist für euch auch alles echt immer anstrengend, diese Phasen. Vielen Dank, dass du den zum Glück nicht sehr weiten Weg hier in der Redaktion, Lars Schreibtisch steht nämlich ungefähr, ich weiß nicht, Luftlinie, wie viel sind es, 10 Meter oder so? Genau, entfernt. Aber trotzdem, lieber Lars, vielen
Dank. 10 Meter waren für den FC aber oft schon entscheidend in dieser Saison, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Da hast du recht. Ich danke dir sehr fürs Kommen, das war spannend.
Ich danke für die Einladung.
Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wenn Sie Anregungen haben oder Talkast-Vorschläge, schreiben Sie mir gerne an anne.burgmer@ksta-medien.de. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt's wie immer am Donnerstag um 7 Uhr.
Talk mit K.